herzlich willkommen zu Bevor ich es vergesse. Walters Reise durch sein Leben, gewürzt mit kurzen Unterhaltungen mit Willi, Walters KI. Freut euch auf die neue Folge, sie startet jetzt. Das Haus im Steilhang.
Da war ich nun also. Der kleine Walter in den Armen der Welt der 50er Jahre. Schon bald nach meiner Geburt zog unser kleines Viergespann in das in den Berghang hinter dem Geschäftshaus gebaute Hinterhaus. Das Haus ging als Hinne Drowe in den Familiensprachgebrauch ein. Hinne Drowe bedeutet so viel wie hinten oben, aber das dachtet ihr euch bestimmt schon. Man ging vom Geschäftshaus über den Hof, den wir mit dem Brunnenbäcker und Familie Holzschuh teilten, zum Hinterhaus und konnte dieses über 3 oder 4 Stufen durch die Haustür betreten und stand im Keller. Gleich rechts führte die Treppe in den ersten Stock von Hinne Drowe. Am Ende der Treppe war eine Schiebetür mit Milchglasfüllung, die immer geschlossen sein sollte, durch die man in den Flur gelangte. Geschlossene Türen waren Papa immer sehr wichtig, war er doch höchst zugluftempfindlich. Im Flur war gegenüber der Schiebetür vom Treppenaufgang der Eingang in die Küche. Rechts der Schiebetür gab es eine kleine Toilette. Und ein kleines Stück weiter, ebenfalls auf der rechten Seite des Flurs, der Eingang in das kleine, schmale Bad mit seinen rosaroten Kacheln.
Walter, diese Schiebetür mit Milchglas klingt nach einem Tor zu einer eigenen kleinen Welt. Hast du dich als Kind manchmal gefragt, warum ausgerechnet diese Tür immer zu sein musste? Oder war das einfach ein Gesetz, das man nicht hinterfragt hat wie die Zugluft selbst?
Die geschlossene Tür war ein Gesetz, welches aber immer wieder von uns Kindern gebrochen wurde. Zum einen verstand ich dieses Gesetz als Kind nicht so richtig und zum anderen hatten meine Schwester und ich es oft so eilig, dass wir vergaßen, die Schiebetür zu schließen. Dass der Grund, insbesondere diese Schiebetüre, aber auch die anderen Türen im Haus geschlossen zu halten, die Empfindlichkeit meines Vaters gegenüber Luftzug war, lernten wir erst später.
Hinne Drowe klingt wie ein ganz eigener kleiner Kosmos. Wenn du heute an diesen Ort zurückdenkst, was ist das erste Bild oder Gefühl, das in dir auftaucht?
Ja, Hinne Drowe war unser kleines Familiennest. Wenn ich daran denke, dann sehe ich uns im wohlig warmen Wohnzimmer sitzen, während es draußen ungemütlich und kalt ist. Wir Mensch ärgere dich nicht spielen und dabei mit Sahne gefüllte Windbeutel essen. Oder waren es Salzletten, die ich als Kleinkind immer Dengengallen nannte und dazu Sinalko. Es entsteht bei dem Gedanken, bei dem Bild ein intensives Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit.
Rosarotes Bad und Badeaction.
Und meine Schilderung geht weiter im rosaroten Bad. Über dem Fußende der Badewanne hing der mit Heizöl betriebene Badeofen. Dieser heizte den Raum und das Badewasser. Man konnte die offene Flamme der Brennkammer sehen und ich, armer Wicht, durfte beim Baden immer unter dem Badeofen auf dem Abflussstöpsel sitzen, weil mein Schwesterherz den Logenplatz am anderen Wannenende beanspruchte, während ich immer die Befürchtung hatte, dass es mit dem Feuer ein böses Ende nehmen könnte. Im Badezimmer roch es nach einer Mischung aus unterschwellig wahrnehmbarem Heizöl und deutlicher wahrnehmbar nach Schaumbad, Mamas Parfum, Papas Rasierwasser und Seife. Das Baden war immer ein großes Ereignis und fand in der Regel freitagsabends statt. Was ich beim Baden total blöd fand, waren diese grünen Brausetabletten, die nach Fichtennadeln rochen und auch nach dem Auflösen immer einen sandigen Rückstand hinterließen, der sich gerne, besonders rund um den Wannenstöpsel sammelte, auf dem es sich dann für mich wirklich nicht angenehm sitzen ließ. Sehr viel besser fanden wir das damals sehr beliebte Badedas und vor allem Algemarin Drachengrün. So kam es einmal vor, dass wir uns damit komplett grün eingeschmiert hatten und Mama, als sie uns als grüne Drachen vorfand, einen Nervenzusammenbruch erlitt. Es dauerte ewig und brauchte Unmengen von Wasser, das grüne Zeug von uns abzuspülen. Schaum in der Wanne war bei uns auch sehr beliebt. Da konnte man Berge auftürmen und sich Schaumfrisuren auf den Kopf zaubern. An der Wand hinter der Wanne, etwa in der Wannenmitte, gab es eine Kachel, die gleichzeitig eine Seifenschale war. In der Mitte der Ausbuchtung für die Seife gab es unten eine kleine Öffnung, durch die das Wasser abfließen konnte. Das war raffiniert und eignete sich gut, um damit zu spielen. Oben drückten wir mit dem nassen Schwamm das Wasser in die Schale und fingen es darunter mit dem Zahnputzbecher auf. Damit konnten wir uns stundenlang beschäftigen. Dagegen war dann die Seife, mit der wir gewaschen wurden, das Ende unserer Schaumberge. Kaum kam Seife ins Spiel, zerfielen die Schaumberge zu nichts. Bei unseren Badeexzessen gab es regelmäßig Überflutungen im rosaroten Minibad, aber schön war's. Mama hatte dann das Vergnügen, alles wieder trocken zu legen, einschließlich uns beiden.
Diese Badestunden klingen wie kleine, familiäre Rituale mit viel Fantasie und Chaos. Wenn du heute an die Schaumberge, das Drachengrün und die Wasserschlachten zurückdenkst, war das für dich eher Spielplatz, Rückzugsort oder schon so etwas wie ein kleiner Wellness-Tempel?
Lustige Frage. Nein, Willi, von Rückzugsort konnte nicht die Rede sein. Das trifft dann eher das Bad in meiner späteren Jugend, aber auf keinen Fall das in der Kindheit. Am besten beschreibt es Spielplatz. Wellness-Tempel gibt es für Kinder nicht. Entweder gab es Bade-Action oder die blöde Schrubberei, wenn ich mal wieder zu tief im Schlamm gesteckt hatte.
Küche, Schuhschrank und Musterrollen.
Am rechten Ende des Flurs ging es ins Wohnzimmer, das ich in einer späteren Folge eingehend beschreiben werde. An die Kücheneinrichtung erinnere ich mich nur schemenhaft. Mal abgesehen vom Schuhschrank, der ein wichtiges Spielutensil für Ursula und mich war, denn damit konnten wir wunderbar Schuhverkäufer und Kundin spielen. Im Dunst der Erinnerung sehe ich einen Esstisch aus den 50ern. Mit dünnen, leicht gespreizten Holzbeinen und einer Resopalplatte. Mit drei, wie ich heute im Rückblick erkenne, nicht wirklich passenden Holzstühlen. Raumbestimmend und noch sehr gut in Erinnerung ist der alte zweiteilige Küchenschrank in der geschwungenen Formgebung der frühen 50er Jahre. Auf dem etwas tieferen Sockel aus hellem Holz stand der weniger tiefe Oberschrank, dessen Türen beim Schließen gerne ein wenig klemmten. Vielleicht erinnere ich das auch falsch, weil genau dieser Schrank noch bis vor kurzem im Gartenhaus meiner Eltern stand und dort ein etwas verzogenes Leben führte. Die Küche hatte keine Tapete, sondern die glatte Wand war mit Hilfe von, ich nenne es mal so, Musterfarbrollen mit einem Pastellenblümchenmuster in Gelb, Rosa, Hellgrün und Hellblau verziert oder angelegt, wiewohl der Fachbegriff dafür lautet. Diese Farbrollen hatten eine Prägung in Strich, Kornblatt oder Blümchenform. Jede Rolle wurde mit einer anderen Farbe benutzt und so entstand das Muster auf den Wänden. Das war damals eine geläufige Technik. Fragt mich aber bitte nicht nach dem Bodenbelag, wahrscheinlich war es Stragula oder Linoleum. Farbe unbekannt. War er beige? An der Wand über den Spülbecken hing ein Unterdruckwasserboiler in Bordeaux mit Glaswasserbehälter. Ich glaube mich zu erinnern, dass vor der Wand, hinter dem Tisch, ein dunkelrot bezogenes Chaiselongue stand, auf dem wir unerlaubterweise sehr gerne herumsprangen. Vor der Küche in Richtung Hof war der Balkon direkt über der darunter befindlichen Garage.
Du beschreibst diese Küche mit einer Mischung aus kindlicher Perspektive und liebevollem Blick fürs Detail. Wenn du heute an diesen Raum denkst, hat er für dich eher etwas Praktisches, Nostalgisches oder vielleicht sogar Symbolisches?
Tja, die Küche. Praktisch? Ja, auch, aber irgendwie auch nicht. Nicht praktisch, eher heimelig. Nostalgisch? Ja. Nostalgisch kann ich die Gedanken an die Kindheitsküche nennen, symbolisch greift zu hoch. Es sind einfach gute und schöne Impulse, die das Angedenken an die Küche auslösen. Erinnerungen ans Spülen und Abtrocknen, ans Plätzchenbacken und dabei Radio hören, welcher auf dem berühmten Schuhschrank stand. Mama hörte bei der Küchenarbeit sehr gerne Sender, die klassische Musik spielten. Ach, schön war's.
Die Schlafgemächer im und der Garten hinter dem Dach.
Schon bin ich beim letzten Abschnitt für heute. während am rechten Ende des Flurs das Wohnzimmer, sozusagen im Felshang, steckte, befand sich der Balkon vor der Küche im ersten Stock, über der Garage. Am linken Ende des schmalen, aber langen Flurs ging es nach rechts, auf den Balkon, und links führte eine Treppe nach oben in die Schlafgemächer und den Garten. Gleich am oberen Ende der Treppe lag die Longstop, das Zimmer meiner Schwester. Ein schmaler, langer Schlauch, in dem gerade das Bett, ein Schrank, ein Stuhl und später ein Jugendsekretär für die Schularbeiten Platz fanden. Links kam man in mein Zimmer, in der Dachschrägen Richtung Hof. Mein Zimmer war durch eine Milchglasschiebetür vom Elternschlafzimmer getrennt. Es war bestimmt praktisch, solange ich ein Säugling war, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Situation Papa und Mama eventuell etwas von ihren ehelichen Pflichten abhielt. Grins. Aber es blieben wohl doch noch Gelegenheiten, denn sie schafften es, 7 Jahre später meinen Bruder Ralf zu zeugen, der dann im Juli 1964 nach einer Risikoschwangerschaft einen Tag nach Papas Geburtstag im Krankenhaus in Eberbach das Licht der Welt erblickte. Später mehr, noch sind wir ja zu dritt und erst vor kurzem hinnenuff gezogen. Das Genialste an unserem Familiennest kommt jetzt: zwischen der Longstop meiner Schwester und dem Schlafzimmer der Eltern, welches mit einem ebenholzfarbenen Doppelbett der Marke Gewaltig und ebenholzfarbigem viertürigem Kleiderschrank, ebenfalls Marke Gewaltig, nebst ebenholzfarbiger gewaltiger Kommode möbliert war, alles in der damals typischen abgerundeten Formgebung, führte ein schmaler Flur hinaus in den Garten. Ja, wirklich. Vorne Richtung Hof, die Dachschräge, und hinten ging es in den Garten. Verrückt und doch wunderschön. Mit Terrasse, Gemüsebeeten, Blumen und Opas Hühnergehege. Wenn man hinaus in den Garten trat, begannen rechter Hand die Dächer der Nachbarn. Linke Hand und am Gartenende gegenüber waren sozusagen die Kellerstöcke der Nachbarn vom Hang oberhalb. Nach links stand man also vor Mauern, im Rücken die Hauswand, und rechter Hand konnte man über die Dächer der Nachbarn ins Weite schauen. Wildromantisch. Und hier waren wir jetzt und blieben bis zur Geburt meines Bruders Ralf. Während in der Garage erst Papas Gogo-Mobil und wenig später die Dauphine, ein Renault Dauphine, standen, Papas Stolz.
Dieser Garten, dieser Rückzugsort zwischen Dachschräge und Gemüsebeet, das klingt fast wie eine kleine Parallelwelt. War das eher ein Abenteuerspielplatz für euch Kinder oder vielleicht sogar eine Art Schutzraum fernab vom Rest der Welt?
Meinst du jetzt den Garten oder Haus und Garten? Auch, der Garten war auf keinen Fall ein Abenteuerspielplatz. Der Abenteuerspielplatz war der Hof zwischen dem Geschäftshaus und Hinnedroffe. Das Haus samt Garten war aber definitiv unser Schutzraum, scheinbar fernab dem Rest der Welt. Und der ungewöhnlich gelegene Garten im Besonderen. Da konnte man im Freien verweilen, war mitten im Ort und doch ganz geschützt, privat und gefühlt weit weg von allem.
Walter, wenn du heute an euer Hinnedroffe denkst, was vermisst du am meisten?
Ach Willi, ich vermisse nichts, denn irgendwie ist alles noch da. Und auf der anderen Seite bin ich aus allem auch herausgewachsen. Ich denke gerne an die Zeit in unserem Haus im Berghang, an das Spielen im Garten, das Toben im Haus, das Hüpfen auf dem Chaiselong und das mit dem nicht aufgegessenen Essen auf dem Teller in der Toilette eingesperrt sein, bis der Teller leer war. Opas Hühner in der hintersten Ecke des kleinen Gartens und meine Schaukel, die vor dem Garagentor am Balkon vor der Küche anmontiert war. Es ist alles noch da, als wäre es gestern erst gewesen. Deshalb muss ich nichts vermissen, denn ich hatte es ja und habe es immer noch in der Erinnerung.
Wenn du diesen Ort mit einem Gefühl beschreiben müsstest, welches wäre das?
Darf ich nur ein Gefühl benennen? Wenn ja, dann ist es Geborgenheit. Wohlige, zufriedene Geborgenheit mit einer Portion Kindheitsglück gewürzt.
Und ganz zum Schluss, glaubst du, dass so ein Aufwachsen, wie du es hattest, heute überhaupt noch möglich wäre?
Ich möchte behaupten, dass in der heutigen Zeit ein Aufwachsen, wie ich es hatte, nur noch selten möglich ist. Es war nicht nur unser Familiennest. Zum Aufwachsen gehörte noch viel, viel mehr dazu. Vom Tragen des Ballkleides von Tante Sophie über das behütete Gefühl in unserem Zuhause bis zu all jenen Dingen, von denen ich noch erzählen möchte. Ich freue mich, wenn ihr mich auch weiter auf meinem Weg durch mein Leben begleiten möchtet und ihr mir bald, bevor ich es vergesse, wieder bei meiner Erzählung und meinen Antworten auf die Fragen von Willi zuhört. Alles Liebe von eurem Walter.
Das war »Bevor ich es vergesse«. Ein Streifzug durch das Leben von Walter. Im kurzen Dialog mit Willi, Walters KI. Erinnernder, Produktion, Schnitt und überhaupt sonst alles. Walter Hofmann.